Deutschlandfunk. Hintergrund.
Umkämpfte Rohstoffe. Wie Grönland mit seinem Reichtum umgeht. Von Gunnar Köhne.
Bo Møller-Stensgaard, Manager der britischen Bergbaufirma Blue Jay, gerät in einem Video der Firma ins Schwärmen.
Dieses Vorkommen enthält 6,9% Nickel, 3,7% Kupfer, 0,6% Kobalt und 2 Gramm Platin pro Tonne. Diese Mengen sind außergewöhnlich.
Westgrönland, vor allem die Disko-Nussuaq-Bucht, ein Gebiet von der Größe Luxemburgs, sei eine Goldgrube für Rohstoffe, berichtet Stensgaard.
Wir haben jetzt die Gründung eines Joint Ventures für das Disko-Nussuaq-Projekt mit unserem Partner Cobalt Metals bekannt gegeben. Das Unternehmen wird von einer Reihe hochkarätiger Investoren unterstützt, darunter Bill Gates und Jeff Bezos.
Grönlands Rohstoffe locken schwerreiche Investoren. Und sie wecken bei Regierungen weltweit Begehrlichkeiten. Denn der Bodenschatzreichtum der riesigen Insel im Nordatlantik wird durch das Schmelzen der Gletscher immer zugänglicher. Das stellt die Grönländer vor einen Gewissenskonflikt. Sollen sie die Rohstoffe unter Fels und Eis nutzen oder nicht? Und wenn ja, was und wie viel? Zu den bedeutendsten Rohstoffen Grönlands zählen seltene Erden, Erdöl, Erdgas, Uran, Zink, Eisenerz und Anorthosit, ein einzigartiges Gestein, das unter anderem für die Herstellung von Glasfaser genutzt werden kann und sonst nur auf dem Mond vorkommt. Doch besonders interessant sind Grönlands Vorkommen an seltenen Erden. Ein Gestein, zu dem insgesamt 17 Elemente zählen. Jedes einzelne dieser Metalle hat Merkmale, die es für die Industrie wertvoll, teils sogar unersetzlich machen. Etwa für die Herstellung von Smartphones, Windturbinen und Elektroautos. Heute werden seltene Erden größtenteils von China gefördert und verarbeitet, was den Zugang zu alternativen Vorkommen wie in Grönland für den Westen besonders attraktiv macht. Jakob Klöve-Kading vom Nationalen Geologischen Institut Dänemarks schätzt die Vorkommen an seltenen Erden in Grönland auf 35 Millionen Tonnen und dass damit der Bedarf in Europa für die nächsten Jahrzehnte problemlos gedeckt werden könnte.
So this is a very huge resource we have found in Greenland.
Es handelt sich also um ein riesiges Vorkommen, das wir in Grönland entdeckt haben. Aber es ist auch wichtig zu betonen, dass es nicht allein um die Vorkommen geht, sondern auch um die Weiterverarbeitung. Und die liegt derzeit sehr stark in chinesischen Händen. Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit ist es also wichtig, die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten. Und das könnte als nächstes ausgeglichen werden. Also Orte entlang der Wertschöpfungskette, sowohl in Bezug auf das geologische Potenzial, als auch in Bezug auf die Verarbeitung.
Die Ausbeutung der unterirdischen Schätze würde Grönland viel Geld einbringen und das Land einer vollständigen Unabhängigkeit näher bringen. Das hoffen jedenfalls die Bergbaubefürworter unter den 56.000 Einwohnern. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass knapp 70% den Bergbau gutheißen, vorausgesetzt er gelänge umweltverträglich. Noch gehört das Land, gemeinsam mit den Färöerinseln, außen- und verteidigungspolitisch zum dänischen Königreich. Die Hoheit über die Bodenschätze hat aber allein die grönländische Regierung, die seit 2021 von der linksgrünen Partei Inuit Ataqatigiit angeführt wird. Und die hat klargestellt, keine Förderung fossiler Brennstoffe wie Erdöl oder Erdgas, um damit nicht noch weiter zur Erderwärmung beizutragen. Schließlich ist Grönland den Auswirkungen des Klimawandels besonders ausgesetzt. Stattdessen soll gefördert werden, was die Welt für die grüne Transformation braucht, sagt die für den Bergbau zuständige Ministerin für Wirtschaft, Handel und mineralische Ressourcen, Naja Nathanielsen.
We want to make the most of our natural resources.
Wir wollen das Beste aus unseren Rohstoffen machen und gleichzeitig haben wir das, was die Welt für die grüne Transformation braucht. Wir haben darüber hinaus viel Potenzial für Wasserkraft und für die Abscheidung und Lagerung von CO2. Wir wollen all das mit der Welt teilen, auch um damit unsere Wirtschaft breiter aufzustellen.
An dutzenden Orten, vor allem entlang der Westküste Grönlands, darf derzeit nach Mineralien gebohrt werden. Doch abgebaut werden die begehrten Rohstoffe seltene Erden, Kupfer oder Zink noch nicht. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt, gelegen im südgrönländischen Kvennefjell mit einem der weltweit größten unerschlossenen Vorkommen an seltenen Erden, ist von der Regierung gestoppt worden. Gemeinsam mit Umweltschützern hatten die Einwohner der nahegelegenen Ortschaften jahrelang dagegen protestiert, weil sie fürchteten, dass beim Abbau uranhaltiger Staub und andere schädliche Nebenprodukte die Gegend verseuchen könnten. Dabei hätte das australische Unternehmen, das die Mine betreiben wollte, der Insel 35 Jahre lang rund 200 Millionen Euro an Steuern und Lizenzgebühren eingebracht. Im Norden liegt im Zitronenfjord ein gewaltiges Zinkvorkommen und in der Region Thule ein großes Vorkommen an Titan, das für die Luftfahrt, die Energiewirtschaft und das Militär besonders wichtig ist. Im äußersten Süden, nahe der Gemeinde Kujalleq, hat die australische Firma Tanbreez ein weiteres riesiges Vorkommen seltener Erden entdeckt. Vor 4 Jahren hatte Tanbreez von der grönländischen Regierung eine bedingte Genehmigung erhalten, auf einer Fläche von 18 Quadratkilometern mit dem Abbau zu beginnen. Wegen fehlender Unterlagen hat sich der für dieses Jahr geplante Start aber verzögert. Tanbreez-Eigentümer Greg Barnes sagte der Wirtschaftswoche im Juli vergangenen Jahres, damit der Abbau auf Grönland beginnen könne, brauche es eine Fabrik, die seltene Erden aus dem Eudialytgestein lösen könne. Solche Anlagen gebe es derzeit nur in Russland und China. Es gebe aber Pläne für Produktionsstätten in den USA und in Europa. Die Bergbaugegner argumentieren mit dem empfindlichen arktischen Ökosystem der Insel. Die Bergbaufirmen müssen für eine Explorationsgenehmigung eine umfangreiche Einschätzung der Umweltverträglichkeit vorlegen. Josephine Nyman vom Grönländischen Naturschutzinstitut begutachtet diese dann im Auftrag der Regierung.
Zu den Dingen, denen wir besondere Aufmerksamkeit schenken, gehören die Süßwasserzuflüsse aus den Abbaugebieten. Ist das Wasser verunreinigt, kann es gut zurückverfolgt werden zum Verursacher. Häufig liegt es an Absetzbecken, wo die Abfälle gelagert werden, die bei der Trennung von Mineralien und Gestein entstehen. Es sollte eigentlich sichergestellt werden, dass aus diesen Becken kein belastetes Wasser abfließt. Das hätte negative Auswirkungen auf das übrige Ökosystem. Es geht also nicht nur um den Standort selbst, sondern auch um das, was aus ihm herauskommt, abfließt oder durch die Luft weitergetragen wird.
Außerdem beobachtet die Naturschützerin die Folgen des Schiffsverkehrs, weil sie davon ausgeht, dass der mit dem Bergbau zunehmen wird.
Mit welcher Art von Treibstoff fährt das Schiff? Wie oft werden sie fahren? Handelt es sich um ein empfindliches Gebiet für Narwale oder andere Tierarten? Das alles ist ebenfalls Teil des Bewertungsprozesses.
Noch lebt Grönland überwiegend von Fischfang und Verarbeitung, dem Tourismus und von den jährlichen Überweisungen aus Dänemark, derzeit rund 600 Millionen Euro. Die grönländische Bevölkerung ist in der Frage des Rohstoffabbaus gespalten. Während einige in der Ausbeutung der Ressourcen eine wirtschaftliche Chance für mehr Unabhängigkeit von Dänemark sehen, befürchten andere die negativen Auswirkungen auf die traditionellen Lebensweisen der Inuit und auf die Umwelt. So ist unter ihnen die Jagd nach Robben, Rentieren und Moschusochsen auch heute noch weit verbreitet. Josephine Nyman vom Grönländischen Naturschutzinstitut sagt, es gehe auch um den Schutz der angestammten Wirtschaft, der Fischerei.
Grönland ist sehr stark von den natürlichen Vorkommen abhängig. Die grönländische Wirtschaft fußt insbesondere auf dem Export von Garnelen und Heilbutt. Jede Aktivität, die sich zum Beispiel negativ auf den Ozean auswirkt, wird sich auf unseren Export auswirken. Jede Aktivität, sei es das Befahren des Geländes, das Absprengen von Schichten und Aushub, hat Auswirkungen auf die Umgebung. Und diese Auswirkungen müssen beschrieben und bewertet werden.
Doch selbst wenn ein Bergbauprojekt alle Umweltverträglichkeitsprüfungen übersteht, bleiben zahlreiche Hindernisse, bis die erste Tonne Gestein gefördert werden kann. Die Lagerstätten sind schwer zugänglich, das arktische Klima rau und es gibt keine Landstraßen. Ministerin Nathanielsen sieht darin keine großen Hindernisse, sie seien schließlich von Meer umgeben.
Wir nutzen keine Eisenbahnen oder Autobahnen, sondern die Seewege. Und deshalb kommen die attraktivsten Produkte wahrscheinlich aus dem mittleren Teil Grönlands und weiter südlich, weil es dort offene Gewässer gibt. Aber es ist selbst in Gebieten, in denen das ganze Jahr über Eis liegt, absolut machbar zu verschiffen. Wir verbringen viel Zeit damit, Investoren zu erklären, ja, man muss vor Ort Infrastruktur bauen, etwa einen Hafen, aber das wäre nicht aufwendiger als die Infrastruktur, die man andernorts in unzugänglichen Gegenden bauen müsste.
Das Abschmelzen des Meereises wird neue, kürzere Schifffahrtsrouten in der Arktis ermöglichen. Dennoch scheuen viele Investoren die hohen Kosten, die bereits mit den Erkundungen anfangen. Grönland sei für Ausländer noch eine Rechnung mit vielen Unbekannten, sagt der Geologe Jakob Klöwe-Kading.
That's not such a long tradition for mining compared to, for instance, Canada.
Grönland hat im Vergleich zu Kanada oder Australien keine lange Bergbautradition mit vielen Minen, obwohl die Geologie in vielerlei Hinsicht ähnlich ist, wie zum Beispiel in Kanada. Das ist vielleicht der Grund, warum einige Investoren zögern, in Grönland zu investieren, auch weil es ein neues Rechtsgebiet ist, das sie noch nicht gut kennen.
Doch die hohe Nachfrage und die geopolitische Dimension von Grönlands Rohstoffen wiegen am Ende die Kosten und Risiken vermutlich auf. USA und Europäische Union drängen jedenfalls auf einen baldigen Beginn der Ausbeutung von seltenen Erden. Zuerst eröffneten die USA eine Vertretung in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Im März dieses Jahres eröffnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein EU-Büro in Nuuk. Wenige Monate, nachdem die EU eine Rohstoffstrategie verabschiedet hatte. Mit der will Brüssel die nahezu komplette Abhängigkeit bei einigen Rohstoffen von China ändern und die Eigenversorgung stärken. Mit Drittstaaten wie Grönland sollen neue Versorgungsketten aufgebaut werden. Ein von der EU unterstütztes Vorhaben ist das Malmbjerg-Molybden-Projekt des kanadischen Unternehmens Greenland Resources an der Nordostküste Grönlands. Molybden wird bei der Stahlerzeugung und der Herstellung von Energietechnologien wie Wind- und Wasserturbinen oder Photovoltaik eingesetzt. Die EU ist der zweitgrößte Stahlerzeuger der Welt und benötigt rund ein Viertel des weltweiten Molybdenangebots, hat aber keine eigene Molybdenproduktion. Im Dezember vergangenen Jahres unterzeichneten Grönland und die EU eine Partnerschaft zur Entwicklung nachhaltiger Rohstoffwertschöpfungsketten. Die grönländische Bergbauministerin Nathanielsen begrüßt das Engagement der Europäer und hält ihr Land für einen attraktiven Partner.
Grönland hatte früher vielleicht den Ruf, kostspielig zu sein, wenn es darum ging, hier in den Bergbau zu investieren. Aber die unglücklichen Ereignisse der letzten Zeit, wie der Krieg in der Ukraine, haben gezeigt, dass wir jetzt ein besonders interessanter Partner sind, weil es viele Länder vorziehen, mit einer stabilen Demokratie Geschäfte zu machen und so stabile Wertschöpfungs- und Lieferketten zu gewährleisten.
Tatsächlich hat die EU rund 300 Millionen Euro bis 2027 für die Partnerschaft mit Grönland bereitgestellt. Damit sollen, so heißt es in dem Partnerschaftsvertrag, gemeinsame Projekte entwickelt werden, möglichst nachhaltig, Investoren angezogen und Handelsbeziehungen erleichtert werden. Auch die Bundesregierung will sich künftig in Grönland engagieren, unter anderem mit Hilfe eines neu aufgelegten Rohstofffonds, der ein Volumen von 1 Milliarde Euro hat. Der soll Deutschlands Abhängigkeit bei Rohstoffen verringern helfen, insbesondere von China. Hauptkonkurrent der Europäer in Grönland sind die USA. Das Angebot des damaligen US-Präsidenten Trump, Grönland Dänemark abzukaufen, wurde 2017 belächelt. Angesichts des nun offensichtlich gewordenen Rohstoffpotenzials erscheint die Offerte nicht mehr so abwegig, zumal Grönland geografisch zum amerikanischen Kontinent gehört. Angesichts einer Wirtschaft, die weitgehend aus Fischerei und Tourismus besteht, gilt der Bergbau vielen Grönländern als eine Möglichkeit, die Staatskasse zu füllen und einen Weg in die Unabhängigkeit zu ebnen. Umfragen deuten darauf hin, dass eine Abspaltung von Dänemark unterstützt wird. Der ehemalige grönländische Außenminister Pele Broberg gehört zu den radikalen Verfechtern einer Loslösung von Dänemark. Er möchte die Bodenschätze erst heben, nachdem sich sein Land von Dänemark getrennt hat.
With the current self-rule law that is in place.
Das derzeitige Selbstverwaltungsgesetz sieht vor, dass Dänemark die Hälfte der Einnahmen erhält, wenn der Bergbau einen Wert von 10 Millionen US-Dollar überschreitet. Aber Bergbau ist eine einmalige Sache. Wenn man es einmal aus dem Boden geholt hat, ist es weg. Es kommt nicht wieder wie der Fisch oder die Garnelen. Deshalb hat unsere Partei gesagt, dass es für uns keinen Sinn macht, Bergbau im großen Stil zu betreiben, wenn Dänemark die Hälfte aller Einnahmen bekommt.
When Denmark is getting half of whatever.
Ministerin Nathanielsen ist für den umgekehrten Weg. Erst mit Hilfe von Rohstoffgeschäften die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben, um dann irgendwann einmal auf eigenen Füßen stehen zu können.
A lot of outside journalists often ask me this.
Ich werde immer wieder von ausländischen Journalisten gefragt, ob wir das alles tun, um unabhängig zu werden. Und ich antworte dann, dass für mich und meine Kollegen die Entwicklung der grönländischen Gesellschaft im Vordergrund steht. Ich stehe also nicht morgens auf und denke als erstes an die Unabhängigkeit. Mein Endziel ist natürlich die Unabhängigkeit, aber ich möchte jetzt sicherstellen, dass es eine gute Schulbildung gibt, dass ein funktionierendes Gesundheitssystem vorhanden ist und dass die Infrastruktur weiterentwickelt wird.
Dafür braucht es die Einnahmen aus dem Bergbau. Doch derzeit sind nur zwei Minen aktiv und in denen werden Rubin, Saphir und Anatosit gefördert. Aber die Welt will aus Grönland keine Kristalle und Edelsteine, sondern sogenannte kritische Rohstoffe wie Kobalt, Lithium und seltene Erden. Ministerin Nathanielsen verbreitet Zuversicht.
Ich glaube, wir haben etwa 5 Projekte, die hoffentlich bald in die nächste Phase treten werden. Aber es ist ein schwieriger Prozess, weil wir noch Investoren brauchen. Aber ich hoffe, dass wir demnächst zwischen 3 und 5 aktive Minen haben werden.
Jakob Klöve-Kading vom Nationalen Geologischen Institut Dänemarks glaubt, dass sich die grönländische Regierung bald für die Ausbeutung wenigstens eines Teils der Vorkommen entscheiden sollte.
Wenn erst einmal die erste große Mine eröffnet ist, dann wird das den Weg für andere Projekte ebnen. Wenn Investoren sehen, dass so ein Minenbetrieb in Grönland funktioniert, dann sind sie leichter zu gewinnen. Die Situation jetzt ist günstig. Das Potenzial ist identifiziert. Die öffentliche Aufmerksamkeit für die kritischen Rohstoffe ist hoch. Und mit der EU-Partnerschaft mit Grönland könnte eine gewisse Eigendynamik in Gang gesetzt werden. Das könnte weitere Türen öffnen.
Den 56.000 Menschen winkt großer Wohlstand und möglicherweise die lang ersehnte staatliche Unabhängigkeit. Aber, so fragt die Naturschützerin Josephine Nyman, begäbe man sich nicht in neue Abhängigkeiten von den Investoren?
Even though a company is provided a license to exploit.
Selbst wenn einem Unternehmen eine Lizenz zum Abbau erteilt worden ist, könnte es das Projekt sofort stoppen, wenn sich die Weltmarktpreise ändern und es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Diese Industrie reagiert sehr schnell auf die Weltwirtschaftslage und wir müssten mit den Folgen leben.
Was sind die ökologischen und gesellschaftlichen Folgen für die Inuit, wenn ihre Insel zu einem Bergbau-Eldorado wird? Was wird mit den traditionellen Wirtschaftszweigen Fischerei und Jagd? Würde der gut laufende Tourismus durch die Minen beeinträchtigt? Fragen, die auch die Wahlen im nächsten Jahr prägen werden. Doch es ist unwahrscheinlich, dass sich das kleine Volk der Rohstoffgier seiner Partner in Europa und Amerika auf Dauer erwehren kann.
Das war der Hintergrund. Umkämpfte Rohstoffe, wie Grönland mit seinem Reichtum umgeht. Von Gunnar Köhne. Redaktion Caroline Born.